über unser gestelltes Thema, muss ich sagen, liegt ja eine gewisse Brisanz drin, dass wir überhaupt dieses Thema ansprechen können. Vielleicht ganz besonders liegt die Brisanz jedenfalls von meiner Seite darin, dass wir vielleicht den Gedanken haben könnten, naja, da der ja selber irgendwo krank ist, wird er das schon so hindrehen, dass er das in irgendeiner Weise ja versucht zu rechtfertigen, dass er krank ist. Aber ich denke, das dürfen Sie, oder von diesem Gedanken dürfen Sie nicht ausgehen. Ich habe versucht, einfach mal von der Bibel her, Wege, die Gott führt, einfach mal in einer ganz anderen Weise versucht darzustellen, zu zeigen. Und ich glaube, so ein Stückchen haben wir ja gestern Vormittag, als wir zusammen waren, schon mal erlebt. Ich sehe viele Dinge etwas anders, aber wahrscheinlich natürlich dadurch, dass Gott mich selber durch sehr, ich würde sagen, nicht immer ganz leichte Wege geführt hat. Und ich kann unterm Strich nur sagen, mein Leben ist dadurch nicht ärmer geworden, sondern reicher. Und ich habe dadurch nicht weniger Erfahrungen mit Gott gemacht, sondern mehr. Ich habe nicht weniger Vollmacht geschenkt bekommen, sondern mehr. Aber um das mal so ein bisschen zu erklären, müssen wir das vielleicht in vier großen Schritten einmal versuchen darzustellen. Zunächst mal möchte ich erinnern an gestern Morgen. Gestern hatten wir ja über Matthäus 13 gesprochen, über dieses Weizenkorn, was in die Erde fällt, das war Johannes 12, dann das Saatgut, was Gott aussät oder der Jesus aussieht, Matthäus 13 in diesem Gleichnis. Und dann kommt ja das zweite Gleichnis in Matthäus 13, wo der Jesus mitteilt, dass er uns machen möchte zu seinem Saatgut für die Welt. Das heißt, dass praktisch unsere Umgebung satt werden darf an dem, was wir selber oder wie wir selber gestaltet worden sind, immer mehr in das Bild Jesu. Ich denke, es ist zunächst mal ganz egal, über welchen Weg Gott uns gestaltet, uns klein macht im wahrsten Sinne des Wortes. Ob das nun die Frage der Gesundheit ist oder ob das andere Führungen sind in unserem Leben. Nur das Entscheidende ist, dass Gott an unserem Arbeiten ist und sein gedachtes Ziel mit uns erreicht. Und sein Ziel mit uns ist immer, und das müssen wir für uns selbst mal vielleicht neu behalten, Punkt 1, kleine Kraft. Ja, nicht große Kraft, sondern sein Ziel mit uns ist immer kleine Kraft. Nämlich, wenn unsere Kraft klein ist, kann er sich groß erweisen. Das ist immer göttliches Prinzip. Und zum Zweiten, sein Ziel ist immer, uns immer mehr zu gestalten in das Bild Jesu Christi, Römer 8. Das heißt, uns zu gestalten in die Wesensart Jesu. Ich frage Sie ganz ehrlich, glauben Sie wirklich, dass Sie, ich sag mal nur, dadurch, dass Sie so ein bisschen geistlich denken und jetzt so ein bisschen anfangen, geistlich an sich selber herumzubasteln, dass Sie deshalb dann zur Wesensart Jesu gestaltet werden? Das ist nicht möglich. Sondern da muss Gott selber in seiner Macht in unserem Leben eingreifen und handeln. Und wenn Sie das so von Johannes 15 her sehen, Weinstock, Rebe und so weiter, dann geht der Vater doch, so erklärt der Jesus das in diesem Gleichnis ja, er ist unterwegs, er beschneidet. Oh, ich kann euch sagen, das tut manchmal gewaltig weh. Das ist nicht so einfach. Und trotzdem ist das der Weg Gottes mit uns, um uns dazu zu bringen, mehr Frucht bringen zu können. Wie gesagt, Offenbarung 3,8, Sendschreiben Philadelphia ist das, da sagt Gott, was hat diese Gemeinde, da sagt er ja kein Armer gegen diese Gemeinde, sondern er sagt, ihr habt, was denn alles? Kleine Kraft. Mein Wort behalten, meinen Namen nicht verleugnet. Und ihr seid im Wachen geblieben. Es sind vier verschiedene Elemente. Aber das erste Element, was Gott hier nennt, was der Jesus hier nennt, der Gemeinde Philadelphia gegenüber, ist nur kleine Kraft. Frage, wie wird unsere Kraft denn klein? Dadurch, dass Gott uns so führt, dass wir mit unserem Latein am Ende sind, oder? Ist das anders? Das heißt natürlich noch lange nicht, dass jetzt unbedingt die Krankheit das sein muss, was uns aus den Angeln hebt. Es gibt einfach Strecken in unserem Leben, wo wir auch durch solche Situationen natürlich sehr angefochten sind. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich will jetzt einfach mal so ein paar Bereiche nennen, die mich oft sehr attackiert haben innerlich. Da war zum einen eine Veranstaltung, und wenn man selber krank ist und zum Beispiel die Aussage getroffen wird, wenn du krank bist, dann glaubst du nicht genug, dann kann einen das wirklich an die Grenze bringen, weil man an sich selber verzweifelt. Das können Sie mit Sicherheit nachvollziehen. Und ich kann mich sehr gut erinnern an diese Veranstaltung, und da sagte also jemand so diese Aussage nach dem Motto, also, ach, du bist krank, siehe da, Fragezeichen hinter deinen Glauben. Und ich weiß noch gut, da habe ich mich zu Wort gemeldet, habe ich mich einfach gemeldet und habe damals gesagt, dann bin ich hier der Ungläubigste in der ganzen Runde. Die haben natürlich alle dumm geguckt. Warum? Weil sie wussten, dass ich ungeheuer große Dinge mit Gott schon erlebt habe. Ich halte so eine Aussage für fatal, weil sie in eine Richtung Menschen in eine Not bringen können, die nicht unbedingt geistlich angebracht ist. Dennoch müssen wir sagen, von der Schrift her sind verschiedene Dinge da, wo uns diese Frage wirklich so entgegenkommt. Aber wir müssen das bitte im großen Zusammenhang sehen. Die Bibel zeigt nicht nur diese Aussage, sondern zeigt ganz verschiedene Dinge parallel nebeneinander. Und die müssen wir dann auch bitte im Vollkommenen, in der ganzen Breite nebeneinander sehen. Nicht nur also dein Glaube, Fragezeichen. Und hier müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht noch ein anderes. Eine Aussage, die manchmal so Geschwister treffen können, in guter Absicht und trotzdem einem Kranken ungeheuer Schwierigkeiten machend, ist zum Beispiel, dass da jemand sagt, kommt dann, ich habe das selber so erlebt, dass dann ein lieber Amtsbruder kommt, wollte mich trösten in meiner Situation. Wie gesagt, damals 3 Monate haben sie mir noch gegeben wegen Leberkrebs. Und der dann diese Aussage machte, so, wollte so ganz brüderlich, du, der Herr legt nicht mehr auf, als man tragen kann. Das ist nicht so einfach. Das lässt sich sehr leicht sagen, wenn man so als gesunder Mann davor steht und sagt dem anderen, ach, du, der Herr lebt nicht mehr. Ich hätte am liebsten geschrien, hätte ihm am liebsten gesagt, dann nimm es doch mal. Dann geh doch selber mal da rein. Versteht ihr? Das ist wie eine Ohrfeige für einen, der da drin steht. Hätte mir besser, als ich mich in den Arm genommen, mit mir eine Strophe geweint, wäre viel mehr gewesen. Aber so eine Aussage ist erbärmlich, ist furchtbar. Deshalb lieber jemanden in den Arm nehmen und weinen oder ihm sagen, komm, wir beten zusammen. Zeigen Sie dem anderen, dass Sie ein Stück mitleiden. Und ich bin nämlich davon überzeugt, dass wenn Gott in unsere Gemeinden hinein, hier und da und dort, schwierige Situationen schenkt, ich sage bewusst schenkt, dann ist das nicht nur gedacht für die Einzelperson, die es so direkt betrifft, sondern ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit der ganzen Gemeinde, dass wir alle etwas daran lernen dürfen. Und deshalb, wir sollten uns viel mehr als Gemeinde Jesu als Einheit sehen. Wenn einer leidet, leiden alle mit oder lachen sich kaputt. Oder gehen so schnell mal einen kleinen Umweg, dass man dem bloß nicht begegnet. Wie oft erleben gerade Kranke oder Menschen, die in schweren Situationen sind, auch unter Christen, genau diese Situation, dass die anderen einen schönen Bogen drumherum machen. Warum? Weil man, und das verstehe ich ja auch, weil man sich sagt, Mensch, was soll ich dem denn sagen? Was soll ich dem denn sagen? Es ist auch nicht so einfach. Deshalb mache ich darüber gerne Seminare, gerade auch Begegnungen mit Schwerkranken oder Krebskranken oder leidenden Menschen und so weiter. Das ist auch große Hilfe. Oder der nächste Gedanke, nochmal dieses nicht genug Glauben, Jesaja 53, nicht? Er trug unsere Krankheit. Ich komme da nachher nochmal drauf zu sprechen. Wenn man das dann so gesagt bekommt, ja bitteschön, nicht? Das steht doch da. dann kann einen das wirklich in ganz große Probleme hineinbringen. Noch ein Beispiel aus der Praxis. Als meine Frau jetzt genau vor 10 Jahren krank wurde und ich habe damals meinen Rundbrief geschrieben, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, solche Zeiten, die vergisst man so leicht, nicht? Sie wurde dann zunächst operiert, eine Krebsoperation, und man hatte mir gesagt, na gut, das wird so etwa 1,5 Stunden dauern, und dann waren 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, ich war immer noch im OP. Kann ich vorstellen, was man da innerlich draußen durchmacht? Ich wusste ja nicht, ob ich sie nochmal lebend wiedersehe. Und dann habe ich draußen vor dem OP gesessen und habe dann diese Dinge, die ich so an der Stelle durchlitten habe, habe ich die einfach aufgeschrieben. Und das ist dann der erste Rundbrief geworden. Als Bericht, als Bitte um Fürbitte an die Geschwister. Und dann habe ich aufgrund dieses Rundbriefs verschiedene, sehr, sehr verschiedene Rückantworten bekommen, eigentlich aus der ganzen Welt, von allen Kontinenten. Aber da waren zum Beispiel ein paar Briefe bei, nur zum Glück nur wenige. Aber da stand zum Beispiel drin, bei einem, das haben Sie nun davon. Ich dachte, Mensch, was soll das denn? Das haben Sie nun davon. Von Ihrer Seelsorge auch mit Besessenen. Mensch, nochmal. Oder? Ein anderer schrieb, wir möchten ab sofort keinen Rundbrief mehr von Ihnen erhalten. Das kann ja nicht wahr sein, dann scheint in Ihrem Glauben irgendwas nicht zu stimmen. Kann man nicht verstehen, ne? Wie soll denn jemand, der dann in so einer Notsituation ist, wie soll der damit umgehen können? Ich denke, wir müssen uns als Christen wirklich schon echt fragen, wie wir und was wir von uns geben. Ein anderer Gedanke noch, Jakobus 5. Ich glaube, dass diese Situationen, in die Gott uns hineinstellt, das heißt Einzelne aus der Gemeinde, dazu dienen sollen, dass wir als Gemeinde endlich zurückgreifen auf die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Dass wir uns also ganz neu darauf besinnen, was möchte Gott uns damit deutlich machen, beziehungsweise, dass wir lernen, wirklich auf Gott geworfen zu sein. Gibt es das bei euch noch hier? Ich weiß das nicht, ich frage das einfach. Dass da, wo Menschen so in auch Krankheitsnot hineinkommen, dass da Älteste sind, die dann auch bereit sind, hinzugehen. Dass man die rufen kann. Und dass die Ältesten dann, und da geht es nicht darum, jetzt einfach mal ruckzuck Hände auflegen und schon geht's los, sondern bekenne einer dem anderen seine Sünde und betet füreinander. Wer das praktiziert? Das gehört mit dazu, zum Gemeindedasein. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass Gott manchmal einfach solche Dinge auch zulässt, dass wir wirklich uns in diese Abhängigkeit von Gott bewusst hineinbegeben und von daher einfach auch für die Kranken neu Kraft schöpfen dürfen. Ich habe das selber immer wieder neu, auch in meinem Leben so erleben dürfen, dass Gott das in meinem Leben so getan hat. Ich wäre wahrscheinlich schon lange nicht mehr am Leben, ne? Ich müsste ja schon weit über 20 Jahre schon im Himmel sein, aber Gott hat mich offensichtlich noch hier gelassen, weil meine Mission noch nicht beendet ist. Ich habe noch einen Auftrag. Und darum, ich habe das so ganz praktisch erlebt, wie einfach Brüder da waren, die dann in dieser Notsituation einfach gekommen sind und haben nach Jakobus 5 einfach gehandelt. Und ich kann nur sagen, Gott hat mich immer wieder rausgeholt. Aber er hat eine große Belastung belassen. Er hat nicht total nur rausgeholt und dann einfach nur noch Halleluja, sondern er hat rausgeholt und hat doch eine große Belastung gelassen. Warum denn? Ihr Lieben, ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Gott Sie segnet und Sie viel Segen erfahren, dann sind wir in Gefahr, in Hochmut kaputt zu gehen. Und deshalb ist es Gnade Gottes, wenn er Dinge auf uns legt, dass wir unten bleiben. Warum? Wir können Segen von Natur aus überhaupt nicht verkraften. Wir würden sonst durch Hochmut alles das, was Gott uns schenkt, wieder kaputt machen. Und wir würden selber dran kaputt gehen. Und deshalb, darüber sprechen wir mehr heute Abend, es ist die gewaltige Hand Gottes, die sich auf uns legt, damit wir ganz schön klein bleiben, damit er uns überhaupt weiter segnen kann. So sehe ich die Dinge. Und darum, lasst uns jetzt einfach mal so vier grundsätzliche große Schritte miteinander unternehmen, um das einfach von der Bibel her mal ein bisschen zu beleuchten. Also Punkt 1, nochmal, es ist das Wesen Gottes, uns klein zu machen, damit er sich groß erweisen kann, weil wir sonst in riesengroßer Gefahr wären, uns selber zu verlieren, an unserem eigenen Hochmut kaputt zu gehen. So, jetzt aber einfach mal so vier grundsätzliche Dinge. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir eine vielfache Sichtweise, aber parallel zueinander, nicht nur einseitig. Und diese Vielseitigkeit wollen wir bitte betrachten. Da haben wir in Johannes 9 diesen Blindgeborenen. Ich denke, Sie kennen diese Geschichte. Da ist ein Blindgeborener, der begegnet dem Herrn Jesus. Da gibt es erhebliche Probleme. Warum? Weil, ja, Mensch, dieser junge Mann ist schon als Behinderter geboren. Und jetzt höre ich die Jünger fragen, und sie fragen, Moment mal, wer hat da eigentlich gesündigt? Er selber, seine Eltern, vielleicht Großeltern, Urgroßeltern, oder wer hat da gesündigt? War diese Frage berechtigt? Ja, natürlich. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Ja, bitte, lasst uns die ganze Breite sehen. Diese Frage oder diese Anfrage der Jünger war nicht nur ein bisschen berechtigt, sondern sie stand einfach im Raum, von der Bibel her. Und zwar, wenn Sie die 10 Gebote alleine einmal betrachten, dann entdecken Sie, wie damals schon Mose dies so mitgeteilt wurde. Wie war das nochmal? Segen bis ins tausendste Glied. Also in die tausendste Generation. Aber Fluch bis ins dritte und vierte, also bis in die dritte und vierte Generation, die mich hassen. Hier ist schon eine Berechtigung. Und das erleben wir ja auch zum Beispiel in der Seelsorge mit belasteten Menschen oder mit Besessenen. Oft überspringt es sogar eine Generation. Da sind die Großeltern, haben, weiß ich, Aberglaube praktiziert. Und dann die eigenen Kinder sind nicht belastet, aber dann die Enkel. Dass da bis in dritte, vierte Generation oft sich so ein Verhalten der Hurerei, weiß ich, homosexuelle Praktiken, also Gräuelsünden oder Aberglaube praktiziert im Leben von Familien, dass sich das durch ganze Generationen hindurchzieht. Und diese Anfrage ist berechtigt durch die Jünger. Und die müssen wir stehen lassen. Aber der Jesus sagt in diesem Fall, nein, hier hat es einen anderen Hintergrund. Und das müssen wir auch hören. Der Jesus sagt, es gibt also offensichtlich auch noch andere Hintergründe. Was sagt der Jesus da? Was ist hier der Hintergrund? Was soll da mit diesem jungen Mann geschehen? Bitte? Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Bitte, sehen wir also auch diese andere Seite, dass der Jesus sagt, Moment, Krankheit hat nicht nur immer Hintergrund Sünde. Eltern, Voreltern oder der Betreffende selber. Sondern hier möchte sich Gott in seiner Herrlichkeit offenbaren. Das ist auch eine Sichtweise, ja? Und die wollen wir bitte genauso daneben stehen lassen. Wir müssen natürlich von 1. Mose 3 her eindeutig klar feststellen, Sündenfall, ja? Dass in dem Augenblick, wo die Trennung von Gott vollzogen wurde, Sündenfall, damit die Krankheit begann. Keine Frage. Ganz klare Sache. So, gehen wir weiter. Das zweite, 1. Korinther 11, Vers 30, da spricht der Apostel Paulus davon, dass in der Korinthergemeinde offensichtlich Probleme waren, Unglaube, Ungehorsam und so weiter. Und er sagt dann, dass auch aufgrund dieser Verhaltensweise etliche aus der Gemeinde in Korinth gestorben sind. Und wahrscheinlich eben auch im Zusammenhang mit Sünde. mit dann sich daraus ergebender Krankheit, die zum Tode führte. Also bitte, das müssen wir berechtigt sehen. Es kann sein, dass Krankheit auch in unserem Leben sein kann, aufgrund einer sündigen Verhaltensweise. Das ist ohne weiteres da. Wenn Sie zum Beispiel die Apostelgeschichte sehen, 5. Kapitel, Ananias und Sapphira, was war denn da? Da war, ja, wie wollten wir das heute sagen, Heuchelei. Gelebte Lüge. Folge Tod. Manchmal denke ich, wenn Gott heute so mit uns handeln würde, dann, ich weiß gar nicht, ob noch einer hier säß und ich weiß auch nicht, ob hier oben einer stehen würde. Heuchelei. Deshalb, das ist schon berechtigt, dass wir ganz klar anfragen, wenn wir krank sind oder wenn wir krank werden, was ist eigentlich der Hintergrund? Und ich denke, es ist berechtigt, das zu überprüfen. Und es ist auch wichtig. Sonst würde uns der Apostel Jakobus nicht gesagt haben, Jakobus 5, bekenne einer dem anderen seine Sünde und betet füreinander. Aber jetzt geht es ja nicht nur darum, gut aufpassen, nicht nur, dass der Kranke seine Sünde bekennt, sondern die lieben Brüder, die da hinkommen, ganz genauso. Einer dem anderen. Und zwar das Gesinnung Jesu, Liebe, Gehorsam, Vergebung, Wesensart Jesu unser Leben erfüllt. Und das kann immer nur da sein, wo wirklich zwischen, auch in der horizontalen, also in der zwischenmenschlichen Beziehung, zwischen Geschwistern dann wirklich alles sauber ist. Nur dann dürfen wir auch Hilfe von Gott und Handeln Gottes ganz praktisch erfahren. Der dritte Gesichtspunkt. Ich sehe immer wieder, das kann ich aus meinem eigenen Leben genauso bestätigen, das kann man im Alten wie im Neuen Testament genauso auch nachvollziehen, dass Gott auch solche Wege gebraucht, benutzt, als Erziehungsweg. Ich frage Sie, wann haben Sie die größten Erfahrungen mit Gott gemacht? In den ganz normalen, schönen, guten Zeiten, wo es keine Probleme gab? Oder wann haben Sie die größten Erkenntnisse und auch Gebetserfahrungen gemacht? Vielleicht doch wahrscheinlich da, wo wirklich Land unter war und Sie nur noch jaulen konnten, oder? Wo Sie keinen Ausweg mehr wussten. Aber wo wir dann ganz neu zu Kniologen wurden. Ich denke, wir brauchen vielmehr in unseren Gemeinden nicht die Theologen, sondern die Kniologen. Und das würde auch Gemeinde Jesu wachsen lassen. Ja, also Hilfe zur Korrektur. Diese ganze Problematik des geistlichen Wachstums, also Erziehungswege Gottes. Dann das vierte, Gehorsam. Da, wo Gehorsam fehlt, kann es also auch zu Erkrankungen kommen. Ich möchte nur erinnern an die Problematik Lieblosigkeit oder Unversöhnlichkeit. Manchmal denke ich, auch in Gemeinden, wo das so praktiziert wird, ne, ist jemand krank, kommen die Brüder, schnell mal Hand auflegen, beten und ruckzuck weit. Im Moment. Manchmal denke ich, wo sind unsere Brüder denn, die sagen würden, wo man genau weiß, da ist Knatsch in der Familie, da ist Knatsch in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, in Gemeinden untereinander und weiß ich was alles. Warum sind da nicht endlich Brüder, die sagen, Menschenskinder nochmal, jetzt wird erstmal Buße getan hier. Hier sind Dinge in Ordnung zu bringen. Da bin ich von überzeugt, dass da, wo Reinigung stattfindet, Gott auch handelt. Warum muss da eigentlich heute die Psychologie dahinter kommen, was in der Bibel schon lange vorhanden ist, dass man sagt, ja, sie müssen versuchen, ihre Spannungen mal abzubauen. Nicht? Wo sind da Spannungen? Weiß ich, Kindheit und so weiter. Das zeigt uns der Jesus schon viel früher, in Gottes Wort schon im Alten Testament. Jetzt kommt mir aber zu einem Problem. 2. Mose 15, beziehungsweise also 26 folgende und so weiter und 2. Mose 23, 25, da sehen und erleben wir Verheißungen von Gott, dass er uns mitteilt, wenn du gehorsam bist, Volk Israel, dann will ich Segen geben und, haben wir ja gesehen, nicht? Immer Grundvoraussetzung des Segens ist gehorsam sein zum Beispiel, aber jetzt kommt dazu, ich will dir auch Gesundheit geben, hat Gott verheißen. Ich will ihn nicht plagen mit den Plagen, wie ich die Ägypter geplagt habe und, ja, sondern ich will dir Gesundheit schenken. Ich will dir Reichtum geben, ich will dir, weiß ich was, auch Fruchtbarkeit schenken und so weiter, ja. So, und wenn wir das dann so sehen, dann könnte man ja vielleicht an der Stelle auch die Rückfrage stellen, ja Moment, was ist denn dann da bei mir passiert, dass ich dann da auf einmal krank bin? Wenn Sie schauen in neutestamentliche Erweckungsgebiete, dann sehen Sie mit einem Mal, dass da wirklich Wunder passieren, die vielleicht in unseren Breiten hier nicht geschehen. Oder nur sehr selten. Interessant ist, dass Gott offensichtlich in Gebieten, wo zum Beispiel die ärztliche Grundversorgung, wie man so schön sagt, nicht so ist auf dem Standard, wie sie hier in Mitteleuropa bei uns vorhanden ist, dass Gott aber da in, weiß ich, der sogenannten dritten Welt in einer Art und Weise dann handelt und Gesundheit, Heilung schenkt, einfach das, was man selber nicht machen kann durch medizinische Möglichkeiten. Gott geht also da offensichtlich einen Weg, dass er da in einer besonderen Weise hilft, wo wir am Ende sind. Hier in Mitteleuropa ganz anders als vielleicht da in der dritten Welt. Nur, ich denke, wir dürfen auch bis heute für uns selber erwarten und erbitten, dass Gott selbst in seiner Güte und Macht hier eingreift und handelt. Ja, ich kann das nur so aus eigener Erfahrung sagen, vielleicht das mal so als kleinen Zwischenstopp, als Hilfe nochmal. Wir haben das selbst in der Familie sehr häufig erlebt, aber nicht immer. Aber immer da, wo absolute Ausweglosigkeit war und die Ärzte auch mit ihrem Latein am Ende waren, da hat Gott eingegriffen. Wir sind auch bis an die äußerste Grenze geführt worden. Wir haben das mehrfach erlebt bei meiner Frau. Das ist so, durch ihre Chemotherapien und Bestrahlung, das ist eine Ganzkörperbestrahlung mit dreifach tödlicher Wirkung. Das ist unvorstellbar. Ich will da gar nicht mehr zu erzählen, um sie nicht damit zu bedrücken oder so. Aber die Ärzte sagen uns jetzt, aufgrund dieser ganzen massiven Bestrahlung kommen neue Tumore. Und man lebt also ständig in dieser Spannung, dass immer wieder neue Tumore kommen. Und zweimal ist das bereits gewesen. Ich kam nach Hause nachts von einem Dienst, das waren nur so 100 Kilometer von zu Hause, kam da so irgendwo um 1 Uhr nach Hause, komme ins Schlafzimmer. Da spüre ich schon irgendwie, nicht, man wird ja sensibel. Meine Frau, wenn ich die wach machen will, ein bisschen laut oder so, dann schläft die kein Auge voll mehr. Und deshalb schleicht man also ganz vorsichtig rein. Und irgendwo merkte ich, etwas ist nicht in Ordnung. Dann habe ich so ganz leise gesagt, Inge, bist du wach? Dann sagt sie, ja. Ich sage, ist was? Ja, sagt sie, ich habe einen Knoten am Hals. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, was das bedeutet. Das ist, da könnte man wirklich, dann zieht sich hier alles zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, aber das ist so. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe mich an ihr Bett gekniet, habe mit ihr gebetet, habe ihr die Hände aufgelegt, sie gesegnet im Namen Jesu. Am nächsten Morgen gleich die Ärzte angerufen und Termine gemacht und dann hingefahren und so weiter. Wir haben das untersucht. Sie wussten nicht, wie sie die Dinge anpacken sollten. Ich habe dann wieder mit ihr gebetet und so. Und am nächsten Tag war die Sache weg. Durch diese Bestrahlung gehen die ganzen Zähne alle kaputt. Die zerfallen einfach. Das ist ganz furchtbar. Aber egal, jedenfalls, sie hatte furchtbare Schmerzen und Not, auch im rechten Oberkiefer. Und wir sind dann zu einem Spezialisten gefahren nach Bonn. Er hat sie untersucht und gemacht und geröntgt und so. Und dann hat er dieses Bild dann da in den Kasten geschoben. Und dann stand der Mann da, das war wirklich eine Kapazität, der stand dann da und raufte sich die Haare. Und meine Frau und ich, wir standen so dabei und dann fing meine Frau an zu weinen und sagte, was ist denn los? Und dann sagte er nur, da oben in ihrem rechten Oberkiefer ist etwas drin, was da nicht reingehört. Wir sind heimgefahren, wir haben einfach die Dinge in Gottes Hand gegeben, wie üblich. Und dann am nächsten Tag Termin in der Kieferchirurgie. wir da hingekommen, die haben nochmal Panoramaaufnahmen gemacht. Und dann haben die beide Bilder nebeneinander in den Kasten geschoben und sich das angeschaut. 24 Stunden später war kein Tumor mehr da. Nur, das kann man nicht machen. Aber immer da, wo wir total am Ende waren, da hat Gott gehandelt. Und auf der anderen Seite sage ich das auch so ehrlich hier, was ich bis dahin noch nicht gesagt habe. Vor genau 10 Jahren, im März, bekamen wir die Diagnose bei meiner Frau, diese Leukämie, schlimmste Form der Leukämie. Da standen wir da mit der ganzen Not. In derselben Zeit war unser ältester Sohn, lag in der Uniklinik in Bonn, auch auf Leben und Tod. Und dann in dem April starb unser jüngster Sohn. Alles hintereinander. Tja. Da kommen natürlich dann, fünfter Punkt, Probleme auf. Wenn man dann Jesaja 53 liest, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, wir hielten ihn für den, der von Gott gemartert und geschlagen wäre. Ja. Dann kommt diese Anfrage, gilt das für uns so im Neuen Testament, kann ich das jetzt so übertragen, dass ich jetzt einfach sagen kann, tja, er hat auch meine Krankheit getragen, ich müsste nicht mehr krank sein als neutestamentlicher Christ also. Ich bin davon überzeugt, dass das so, und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe mit diesem Text gekämpft über Jahre, gekämpft. Ist das so? Kann ich das? Warum ist es bei mir nicht so? Oder weiß ich was? Und so weiter. Aber ich bin davon überzeugt heute, dass dieses Wort Jesaja 53 etwas anderes bedeutet. Und zwar nicht Krankheit im Sinne von körperlicher Krankheit in erster Linie, sondern das Ergebnis der Sünde allgemein hat er getragen. Darunter kann natürlich unter anderem eben auch körperliche Erkrankung heißen oder sein. Im Neuen Testament haben wir in dieser Richtung keine Aussage, überhaupt nicht. Sondern im Neuen Testament wird uns mitgeteilt, dass Leid, Schmerz etc., auch Krankheit, mit dem Zustand Paradies in Verbindung gebracht wird. Das heißt, da werden wir erst, wenn wir diesen Leib endgültig los sind, wir leben noch in dieser Schöpfung, in dieser gefallenen Schöpfung, trotzdem wir Erlöste sind. Dass Gott heilen kann, ist überhaupt keine Frage, haben wir oft genug erlebt. Aber ich glaube nicht, dass Gott das tun muss, sondern dass er so weit herstellt, dass seine Herrlichkeit offenbar wird. Ich glaube, das ist der eigentliche Gesichtspunkt. Es geht Gott darum, in unserem Leben, dass er sich in seiner Macht darstellen will. Und er kann sich in seiner Macht darstellen, A, in Heilung, aber B, genauso in kleiner Kraft, durch die er sich groß erweist. Das liegt doch in seinem Ermessen, aber nicht in unserem. Ich glaube, dass sehr viele seelische Konflikte und geistliche Stresssituationen gerade bei Christen, die in solcher Krankheitsnot sind, dadurch ausgelöst werden, dass da Geschwister oder Gemeinden da sind, die diesen Druck ausüben. Dass sie sagen, Moment, wenn du nicht gesund wärst, dann muss mit deinem geistlichen Leben was nicht stimmen. Nur die andere Seite ist, ich sage das nochmal, es muss wirklich überprüft werden. Wenn da Dinge sind, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind vor Gott, dann sind die in Ordnung zu bringen. Das heißt, der erste Schritt hieße immer die Frage nach Umkehr, nach Buße, in Ordnung bringen und so weiter. Das ist eine ganz klare Sache. Das sechste. Gott hat durch diese Wege etwas ganz Besonderes mit seinen Kindern vor. Das ist meine Überzeugung. Neutestamentlich erleben wir ein Teilhaben, das ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, ein Teilhaben, steht da in Kolosser, wo war das nochmal? Irgendwo im Kolosserbrief, aber vielleicht sehe ich das, finde ich das gleich noch. Ein Teilhaben an den Leiden Christi. Und hier geht es nicht um eine seelische, weiß ich was, oder schwarmgeistige Haltung, sondern dass wir mit dran teilhaben dürfen, dass die Leiden Christi vollendet werden in dieser Zeit und Welt. Was Gott damit vorhat, das wissen wir in manchen Dingen bestimmt nicht im Voraus. Aber wenn ich dann so sehe, zum Beispiel Gedankengänge, wie der Apostel Paulus sie hat, und das hat mir sehr viel geholfen, 2. Korinther 1 zum Beispiel oder auch 2. Korinther 4, dass er sagt, Gott hat mich selber durch Leiden hindurchgeführt, und er war ja selber auch körperlich krank, durch Leiden hindurchgeführt, wozu? Damit ich kaputt gehe daran? Nein. Sondern er hat mich durch Leiden geführt, damit ich Trost von Gott erfahren kann. Mit welchem Ziel? Damit ich euch trösten kann, die ihr jetzt als Gemeinde dort in Korinth in Leiden hineingeht. Das heißt, Gott nimmt einzelne Personen, hilft ihnen durch Leiden seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht zu erfahren, um damit Hilfe zu werden für andere Geschwister, die durch diese Leiden gehen. Und so sehe ich auch unseren ganzen Weg. Ich glaube, dass Gott einen Weg mit uns gegangen ist und geht, einfach um sich selber darzustellen an uns, damit wir andere, die in so eine Situation hineinkommen, trösten können. Wie sollte der Apostel Paulus seine Geschwister trösten können, wenn er selber nicht durch diese schwierigen Zeiten hindurchgegangen ist? Oder auch in Philipper 3, 8 bis 11, können Sie mal nachlesen, oder Galater 6, Vers 17. Hier sehen wir einfach, oder auch Philipper 3, Vers 10, so ganz besonders der Vers 10, wie Gott ihn einfach geprägt, verändert, gestaltet hat. Ja? Er wollte teilhaben an den Leiden Christi, damit er auch teilhat an der Auferstehung. Ja? Aber ich glaube, der Leidensgedanke, ich meine nicht schwarmgeistig, aber der Leidensgedanke, dass Gott uns mitnimmt in seine Sache hinein, um uns zu gestalten, damit wir anderen Licht und Zeugnis und Wegweiser werden, dieser Gedanke ist uns vielleicht ein bisschen verloren gegangen in unserer westlichen Welt. Zweiter Hauptpunkt. Die Frage, die uns bewegt ist, und das ist für mich eine sehr schwierige Frage gewesen, auch woher kommt diese Krankheit, was ist die Ursache, wodurch ist sie ausgelöst worden? Und dazu jetzt einfach nur ein paar, so 6 Punkte ganz schnell hintereinander. Die Frage ist, und die bewegt mich eben, ist es Sünde als Auslöser oder sind es die Sünden? Das heißt, grundsätzlich die Sünde unterscheiden wir, also Trennung von Gott, das kann sehr gut sein, schon beim Sündenfall, aber sind es Sünden in meinem Leben, also Praxis, Sünden aus dem Alltag, die das jetzt zur Folge haben? Das wäre auch gnädig, wenn Gott das zulässt, damit wir endlich zur Umkehr kommen dürfen. Sehe das doch mal positiv. Das Zweite. Könnte es nicht sein, dass es unvergebene Schuld ist? Das heißt, ein Festhalten an zum Beispiel Unversöhnlichkeit und solchen Dingen. Ja? So, diese Problematik also der Unversöhnlichkeit, Nichtvergebungsbereitschaft. Ich habe das zum Beispiel erlebt, auch durch Lieblosigkeit und so, dass Menschen krank geworden sind. Ist doch ganz normal. In der Klinik Hohe Mark ist vielleicht einigen Begriff, weiß ich nicht, da in der Nähe von Frankfurt. Ich habe da über Jahre immer wieder Mitdienst getan, besonders wenn Menschen, wenn sie überhaupt nicht mehr zurechtkamen mit Patienten. Hatten wir da eine Frau, kann das heute nicht mehr, weil ich einfach die Zeit nicht mehr so habe. Eine Frau, die war 3/4 Jahre dort, immer auf der geschlossenen Abteilung. Was das bedeutet, ist wie so ein kleines Gefängnis, nicht? Das sind 26 Ärzte, alle 26 Ärzte haben sich wirklich die Zähne an ihr ausgebissen und sie haben ihr nicht geholfen, haben ihr nicht helfen können. Und dann war ich dort, habe ihr einfach, ich sag mal, eine biblische Therapie einfach mal geschenkt bekommen, so, hat Gott mir manche Dinge gezeigt, machen wir auch heute Abend ein bisschen von. Und dann hat Gott so viel Großes getan, nach 10 Tagen haben wir diese Frau als geheilt entlassen. Nach 10 Tagen. Und vorher war sie 3/4 Jahr da auf der geschlossenen Abteilung. Das ist einfach ein Stück Wunder seiner Gnade, da, wo Versöhnung mit Gott stattfindet, wo man anfängt, anderen zu vergeben, wo einfach Liebe Gottes neu hineinkommen darf, weil ich eben anfange, Liebe, die er mir geschenkt hat, dann auch weiterzugeben an andere. Und mit einem Mal war diese Frau wirklich heil und da ist manches natürlich auch frei geworden und so. Das möchte ich jetzt nicht im Detail erzählen. So, dann das Vierte, es sind Erziehungswege Gottes. 5. Mose 4,30, Offenbarung 3,19, Hebräer 12,6. Erziehungswege. Gott hat was Besonderes mit uns vor, um uns zu gestalten also. Dann das Fünfte. Angriff des Feindes. Hat er Freiraum? Wir müssen uns schon diese Frage stellen und diese Frage gefallen lassen. Ist der Feind da im Hintergrund? Attackiert er uns? Das könnte ja gut sein. Aber bitte sieht die Dinge nie nur für die Einzelperson, sondern sieht es immer als ganze Gemeinde. Und das Sechste, es ist Gottes Herausforderung an die Gemeinde, dass wir vielleicht da ganz neu auch betend auf die Knie kommen und von daher Abhängigkeit von Gott erfahren. Dritter Hauptpunkt. Wir müssen verschiedene Absichten Gottes erkennen, was für ein Ziel verfolgt er nun, wenn er uns einen solchen Weg führt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir in Konflikte hineinkommen und wir dürfen auch keinen anderen in solche geistlichen Konflikte hineinstürzen. Es wäre also fatal, wenn ich nur dann meinem Bruder sage, Moment, da scheint bestimmt Sünde im Hintergrund zu sein. Oh, Moment, da ist der Teufel im Hintergrund. Lauter solche Dinge. Wenn ich schon solche Dinge anspreche, dann muss ich auch hergehen und muss ihm zur Seite stehen, Seelsorger sein, ihm helfen, ihn nicht allein lassen damit. Da müssen wir also dann miteinander diese Dinge durchgehen und auch durchstehen. Also, welchen Weg, welches Ziel verfolgt Gott damit? Das Erste, jetzt 11 Punkte. Erstens mal Philipper 4, 11 bis 13, der Apostel Paulus, der sagt da, ich habe gelernt, reich und arm, satt oder hungrig, ich habe gelernt. Glauben Sie wirklich nicht, dass der Apostel Paulus dadurch Reife gewonnen hat? Oh ja, geistliches Wachstum schenkt Gott dadurch, dass man an die Grenzen geführt wird. Ist also etwas ganz Positives. Das Zweite. Es ist Bewahrung vor Hochmut. Wenn Sie im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel sehen, wie der Apostel Paulus sich so einfach mal so vom Herzen schreibt, was er alles mit Gott erlebt hat, in Höhen und Tiefen. Was hat er nicht alles gesehen? Ein Blick wirklich bis in den dritten Himmel. Kann man uns gar nicht vorstellen. Wäre doch große Gefahr, jetzt überheblich zu werden, nicht, oder? Und Gott lässt das einfach zu in seinem Leben, um ihn vor Hochmut zu bewahren. Wir werden das gleich am Ende noch sehen, auch aus Kapitel 12. Dann Hilfe zur Abhängigkeit. Ich denke, nur in solchen Situationen werden mir meine Begrenzungen noch mehr als deutlich. So richtig geworfen sein auf ihn. Das macht uns nicht ärmer, sondern reicher. Das Vierte. Anfechtungen. Ich glaube, dass Gott Anfechtungen zulässt. Grundsätzlich nochmal, hatten wir gestern schon mal angedeutet, Anfechtung ist positiv. Wir müssen unterscheiden zwischen Anfechtung und Versuchung. Das ist zwar von den Grundsprachen dasselbe Wort, sind aber doch zwei verschiedene Dinge. Anfechtung und Versuchung, ich versuche das mal ganz schnell deutlich zu machen. Sie sehen meine Losung hier, ja? Die Losung hat zwei Seiten. Da steht vorne drauf, was ich, Losung 1998 und auf der Rückseite, ach, da ist ein Preisschild noch drauf. Also sind das, ist dieselbe Sache. Und doch hat es zwei Seiten. Anfechtung ist, Gott lässt diese Dinge in dein Leben hinein, beziehungsweise lässt sie auch zu, auch wenn sie von der Seite Satans kämen. Er lässt sie zu. Wozu denn? Um dich näher zu ihm zu ziehen. Und Satan benutzt genau dieselbe Sache, um dich weiter von Gott wegziehen zu wollen. Das bedeutet also, im Letzten sind sie doch mal dankbar für die Anfechtungen. Oh, obwohl wir so immer sagen, oh, lieber Gott, bloß nicht, nicht? Anfechtung ist positiv. Anfechtung ist Trainingsprogramm Gottes in unserem Leben. Sie haben schon mal gesehen, so, weiß ich, bei der Olympiade oder bei den Weltmeisterschaften, nicht? Da jeder Sportler, nehmen wir an, so ein Gewichtheber, nicht? Der reißt da, weiß ich, wie viel Zentner da hoch. Der hat ein Trainingsprogramm. Er hat seinen Trainer, der hat genau ausgerechnet, jeden Tag so und so viel Kilo mehr, dass wir dann wirklich an dem Tag des Wettkampfs auf dem höchsten Punkt unserer Leistung sind. Ne? Ist doch klar. Oder denken Sie, so ein Gewichtheber, so die letzten 6 Wochen vor der Olympiade oder so, da liegt er nur noch im Bett und nur noch kräftig futtern und nur noch ganz vorsichtig Däumchen drehen. Bloß nicht mehr bewegen, ja, jetzt muss ich Kräfte sammeln, was? Nein. Anfechtung ist Trainingsprogramm Gottes in deinem Leben. Von daher, nimm es mal dankbar aus Gottes Hand. Gott möchte uns dadurch weiterhelfen. Fünftens. Es ist Vorbereitung, um Geschwistern dienen zu können. Der Apostel Paulus erlebt die Tiefen, also 2. Korinther 1, 3 bis 10 und 2. Korinther 4 von Vers 7 folgenden. Er erlebt diese Tiefen, er leidet vieles hindurch, erlebt also Trost Gottes, um mit diesem geschenkten Trost andere trösten zu können. Wie könnte er sonst anderen begegnen? Und für mich ist das immer wieder neu ein Geschenk, auch heute in unserem, ja, ich sag mal, Nebenbeidienst, den wir noch so miteinander tun, meine Frau und ich, einfach Krebskranken, besonders halt eben auch Leukämiekranken, begegnen zu können. Und wie oft sagen uns diese Kranken oder auch andere, die in Not sind, wir würden ihnen das nicht abnehmen, wenn sie nicht selber da durchgegangen sind. Wenn sie das selber nicht durchgemacht hätten, würde ich ihnen das nicht abnehmen. Also benutzt Gott diese schweren Zeiten, damit wir anderen mit dem Evangelium begegnen können. Ist das nicht? Hat sich nicht dann der Weg doch gelohnt? Und wie vielen haben wir inzwischen dadurch den Weg zu Jesus zeigen können? Das Sechste. Gott gestaltet uns in das Bild Jesu Christi. Wie sieht das Bild Jesu aus? Ich frage Sie mal ganz ehrlich, sind Sie von Natur aus demütig? Da sprechen wir heute Abend unter anderem drüber. Sind Sie von Natur aus demütig? Bitte alle Demütigen mal Hand hoch. Ja, ja. So, aber wenn Gott jetzt in seiner Liebe nachhilft und er möchte Sie doch segnen und da ist Voraussetzung des Segens ist Demut. Ja. Und jetzt hilft Gott in seiner Liebe nach, um uns zu gestalten in die Wesensart Jesu. Damit wir viel Segen erfahren können, damit wir viel Segen weiterschenken können. Nur glauben Sie wirklich, dass Sie so gut an sich herumbasteln könnten, dass Sie gestaltet werden in die Wesensart Jesu? Glaube ich nicht. So gut können wir gar nicht basteln. Deshalb muss Gott da nachhelfen. Es ist also sein Handeln an uns. Und jetzt nochmal, es ist völlig egal, ob das durch Krankheit oder durch irgendwelche anderen schweren Situationen in unserem Leben oder so. Gott hat nur eins vor. Er möchte, dass wir immer mehr aussehen wie der Herr Jesus. Das heißt, unsere ganze Ausstrahlung, unsere ganze Wesensart, unser Denken, unsere ganze Haltung immer mehr Gepräge von dem Herrn Jesus bekommt. Und das ist der beste Weg, einfach vorbereitet zu sein für den Himmel, aber auch vorbereitet zu sein, Segen empfangen zu können und anderen damit zum Segen zu werden. Ja, dann der siebte, Vorbereitung für von Gott gestellte Aufgaben, also Menschen mit dem Evangelium begegnen zu können. Ihnen Evangelium sagen zu können, das ist ja eigentlich das, was Gott möglich macht. Wenn wir so denken an manche Väter und Mütter in Christo, schauen Sie sich mal um in die Erweckungsgebiete oder da, wo Gott in besonderer Weise Gemeinde Jesu gebaut hat. Schauen Sie sich doch diese Leute mal an. Gucken Sie doch mal in die Kirchengeschichte hinein. Hat Gott nicht immer mit zerbrochenen Werkzeugen sein Reich gebaut? Das ist so. Gott macht immer seltsame Wege, die uns überhaupt nicht passen. Das ist so. Auf der anderen Seite ist es doch genau das, was Gott mit uns vorhat. Nämlich, dass er uns klein machen möchte, damit er sich groß erweisen kann. Das ist immer dasselbe, aber es geht einfach nicht in unseren normalen Schädel hinein. So, dann achter Gesichtspunkt, Möglichkeit der besonderen Erfahrung mit Gott, ihn besser kennenzulernen also. 2. Mose 13 und 14, Volk Israel am Schilfmeer, habe ich ja schon mal erwähnt, nicht? Gott führt sie förmlich in die Falle. Vor ihm die Berge, das hilft mir, hinter ihm der Ägypter. Halleluja, jetzt geht's zur Sache, nicht? Wie wollten die denn Gott kennenlernen, wenn Gott sie nicht so in die Falle geführt hätte? Sie hätten nie Gott kennengelernt. Sie hatten keine Bibel, wie wir. Und deshalb gebraucht Gott so Notsituationen, Ausweglosigkeiten, einfach um sich selber darzustellen. heilige Ausweglosigkeit sind die reichsten Zeiten in unserem geistlichen Leben. Das ist die reichste Zeit. Ja, das 9. 2. Korinther 12. Jetzt kommen wir jetzt immer deutlicher zum Ziel. Paulus hat dreimal darum gebetet, dass Satan ihn nicht mehr schlagen darf. Muss ich mir mal vorstellen. Offensichtlich hat das auch mit seiner Krankheit und so insgesamt mit seinen ganzen Führungen zu tun. Satan hat ihn frontal angegriffen. Er hat dreimal darum gebetet. Was hat Gott ihm geantwortet? Ja, zunächst also, ich darf darum bitten, Herr Jesus, wenn es möglich ist, dann nimm das von mir. Aber das ist nicht Bedingung. Es könnte also sein, dass Gott einen anderen Weg mit uns vorhat und dieser Weg wäre dann hier nach 2. Korinther 12, 9 und 10. Sie haben das ja zitiert und das wäre für mich dann schon wieder der Punkt 10. Lass dir an meiner Gnade genügen. Gottes Kraft liegt also in unserer kleinen Kraft. Aber jetzt möchte ich Ihnen wörtlich übersetzen, was da im Griechischen wirklich steht. Hier steht nicht so, wie es im Luthertext steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hört sich ja fast an wie eine Streicheleinheit für den Paulus. Das steht da nicht. Sondern hier steht wörtlich, meine Gnade hat dir zu genügen. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Hört sich ganz anders an, nicht? Meine Gnade hat dir zu genügen. Jetzt Ruhe, ich will davon nichts mehr hören, sagt Gott. Ich weiß, warum ich dich so klein mache. Weil ich mich groß machen will. Ob es sich nicht lohnt, einen solchen Weg zu gehen, wenn Gott sich in unserem Leben verherrlicht, auch durch Krankheit? Letzter Gesichtspunkt, Kolosser 1, 24. Es ist Adelung, Leiden in unserem Leben ist also auch ein, das kann körperliches Leiden sein oder auch Trübsal, auf der anderen Seite auch Verfolgung. Das soll damit zu beitragen, dass die Leiden Christi in dieser Welt vollendet werden, was immer das bedeutet. Aber dass Gott uns einbezieht, dass die Sache in dieser Welt reif wird für die Wiederkunft Jesu. Von daher, lasst uns doch auch wirklich diesen Weg von Herzen gehen. Ich muss so langsam zum Schluss kommen, deshalb einige, und das ist der vierte Hauptgesichtspunkt, einige grundsätzliche Dinge. Die Frage ist für mich, wie ist der Jesus durchgekommen? Das kann uns große Hilfe sein. Einmal Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und so weiter, dann sehen wir, wie er betend sich bewusst in die Hand seines Vaters gegeben hat, hat gesagt, Vater, ich möchte nicht das, was ich jetzt gerne möchte, sondern ich will, dass dein Name verherrlicht wird. Und dann kommt sofort Rückantwort von Gott, dass er sagt, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Gott bestätigt sofort, wo ich auch ehrlich sage, Herr, ich habe Angst vor diesem Weg, aber wo ich sage, dennoch, ich möchte, übernimm du mich ab jetzt. Ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Wo das geschieht, wird Gott übernehmen. Und dann darf der Jesus das so ja dann auch bezeugen. Kennen Sie ja Johannes 16, 32, 33, dass er sagt, ihr lasst mich alle allein, sagt er ganz klar zu seinen Jüngern, ihr lasst mich alle allein, aber mein Vater ist bei mir. Da, wo er sich in den Willen Gottes hineinbegeben hatte, bewusst. Vater, ich will, dass dein Wille geschieht. Darf er die Erfahrung machen, auch mittendrin in Gethsemane, in Golgatha, da bist du selber dabei, du lässt mich nicht allein. Überlegen Sie sich einmal, Johannes 16, 33, wieso konnte der Jesus, ich gebe Ihnen, mal sehen, ob ich Ihnen die Antwort gebe, aber überlegen Sie sich für sich selber mal, wieso konnte der Jesus sagen, vor Gethsemane, vor Golgatha, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oh, Moment mal, er war vor Gethsemane, er war vor Golgatha, wie konnte er jetzt schon sagen, ich habe die Welt überwunden? Machen Sie sich mal Gedanken darüber. Zu dem Grundsätzlichen. Erstens, nehmt alles, jeden Weg, immer aus Gottes Hand. Immer. Zweitens, nehmt niemals etwas aus der Hand Satans. Niemals! Das Dritte. Vielleicht könnten, oder zu Punkt 2 vielleicht noch als Hilfe. Sie sollten einfach darum beten, wenn Sie so in Zweifel sind, greift hier Satan an oder was passiert hier eigentlich und so, ja, kommt man ja in diese Auseinandersetzung. Ich möchte Sie einfach bitten und Ihnen dazu auch raten. Gehen Sie auf Ihre Knie, sagen Sie dem Herrn Jesus, Herr Jesus, wenn da Sünde und Schuld ist in meinem Leben, dann offenbar sie mir. Schenk mir Licht darüber. Punkt 2. Herr Jesus, wenn es aus deiner Hand kommt, dann will ich es gerne tragen. Dann stelle ich mich darunter und ich möchte, dass du dich dadurch verherrlichen kannst. Und das Dritte, Herr Jesus, wenn Satan hier im Angriff ist, dann bitte ich dich, dass du mich jetzt reinigst und dann verweise ich es zurück in deinem Namen. Ich möchte nur etwas nehmen aus deiner Hand. Von daher, lasst uns gar nicht erst lange damit herumschlagen, ob das vielleicht von Satan kommt oder so. Nehmt bitte, bitte alles direkt aus Gottes Hand. Das Dritte, dieses bewusste Ja, Vater, ich will, dass dein Wille geschieht, ist entscheidend für unsere weitere Zukunft, wirklich geistlich daran zu wachsen. Und das Vierte, ich möchte, dass du dadurch verherrlicht wirst, dass dein Wille nicht nur geschieht, sondern du dich durch mein Leben darstellen kannst. Das macht froh. Ihr Lieben, wir wollen alle Vollmacht haben. Wir möchten alle gerne, dass Gott sich darstellt und verherrlicht. Aber sind wir auch bereit, den Preis zu zahlen?